Ihr hört echozentrisch unsere Magazinsendung auf Echo FM, dem Uniradio für Freiburg. Armut, das ist ein Wort, mit dem man viel für Furore sorgen kann. Zum Beispiel, indem man Filme über Armut dreht oder Bücher darüber schreibt. Das hilft natürlich meistens weder gegen die Armut, noch macht es sie schlimmer. Aber dafür kann man Buch und Film dann später in der Wissenschaft untersuchen und feststellen, wie unsere Gesellschaft die Armut wahrnimmt, wie wir einen Bettler am Straßenrand sehen und was wir über Hartz-IV-Familien denken. Die Anglistik der Universität Freiburg hat diese Darstellungen von Armut unter die Lupe genommen, weil vor allem in den angelsächsischen Ländern natürlich aktuell viel über Gangs, Migranten, Verwahrlosung und auch Krankenversicherung gesprochen wird. Wir sprechen jetzt mit Professor Sieglinde Lemke darüber, welche Bilder wir von Armut haben. Hallo Frau Professor Lemke.
Hallo.
Frau Professor Lemke, bei dem Begriff Armut, da denke ich erstmal an dritte Weltländer, ganz automatisch eigentlich. Ist diese erste Assoziation auch schon ein Indiz dafür, dass die Medien besonders viel über Armut in diesen Ländern berichten und damit unseren Blick leiten?
Selbstverständlich konnotieren wir Armut meistens mit den ausgemergelten Babys, die hungern und teilweise gar keine medizinische Versorgung genießen. Aber Ziel unserer Konferenz ist es eben, darauf hinzuweisen, dass Armut auch in den westlichen und auch in den reichen Industrieländern wie der USA, das ja eines der reichsten Länder dieser Welt ist, massenhaft vorkommt. Um ganz klar zu sagen, die neuesten Zahlen des US Census Bureaus, die eine aktualisierte Form der Armutsberechnung vornehmen, besagen, dass 50% der Amerikaner entweder von Armut bedroht sind oder aber in der unteren Mittelschicht leben. Das heißt, nur schwerlichst überleben. Von daher ist es keine Ausnahmeerscheinung oder kein Randphänomen, wie man so gerne sagt, sondern eine Majorität.
Aber ist die Armut in diesen Ländern etwas anderes, als sie es zum Beispiel in Afrika ist? Also wenn wir an die Armut in den Dritte Weltländern denken, dann haben wir das Gefühl, diese Menschen können tatsächlich gar nicht mehr existieren. In vielen doch wohlhabenderen Ländern scheint Armut dann doch noch aufgefangen zu werden durch die Gesellschaft, durch den Sozialstaat möglicherweise in Deutschland zumindest. Also ist Armut je nach Land auch unterschiedlich?
Selbstverständlich. Und es ist natürlich härter, arm zu sein in einem reichen Land, als in einem Land, wo es allen schlecht geht. Und dazu kommt, dass wir in Deutschland durch Hartz IV ja noch ein gewisses soziales Auffangsystem haben. Und in den USA ist es aus diversen historischen Gründen nicht so ausgeprägt. Und da gibt es eben diese Massenarmut, die auch unsichtbar ist. Also viele Menschen, die leben in Zelten, die Zeltstädte, die sogenannten, haben zugenommen in den letzten Jahren seit der Finanzkrise. Durch die Foreclosures, also die Zwangsräumungen, aufgrund dessen, dass die Mittelschicht ja meistens ihre Eigenheime nicht mehr finanzieren könnten im Zuge der Immobilienkrise, haben insgesamt 8 Millionen Kinder ihr Heim verloren oder mussten umziehen mit ihren Eltern. Und das sind schon signifikante Transformation meines Erachtens, die natürlich primär Soziologen bearbeiten, aber wir als Kulturwissenschaftler wollen uns auch diesem neuen Phänomen zuwenden, weil ich denke, dass hier eine gesellschaftsrelevante und aktuelle Kulturwissenschaft, wie ich sie betreibe und wie ich sie für ideal halte, ansetzen müsste.
Nun werden wir über das Sozialsystem auch auf jeden Fall noch sprechen, aber Sie haben jetzt ganz provokativ gesagt, es sei für den einzelnen Menschen in einer reichen Gesellschaft viel schwieriger, arm zu sein, als wenn alle Menschen arm sind. Bedeutet das, dass die Stigmatisierung abnimmt, je mehr Menschen arm sind, und wenn eben nur relativ wenige arm sind, dann leben sie am Rand der Gesellschaft und werden verdrängt?
Ja, wenn man natürlich in Mumbai in einem sogenannten Slum lebt und nichts anderes kennt als die Nachbarn, denen es ähnlich geht, ist es vielleicht, und das ist natürlich auch Projektion meinerseits, einfacher, diese Not zu ertragen, als wenn man in einem reichen Land wie beispielsweise den USA permanent durch das Fernsehen, Internetzugang dadurch berieselt wird, wie es den schönen Reichen der sogenannten 1% der Gesellschaft geht. Das ist bitter.
Nun gibt es aber natürlich auch Dokumentationen und Reportagen, die darüber aufklären wollen, dass es eben Menschen gerade nicht so gut geht, dass sie gerade zu dieser High Society, zu dieser Glamour-Welt nicht gehören, sondern dass es eben auch Armut gibt. Wenn ich jetzt in Deutschland den Fernseher einschalte und ich gucke öffentlich-rechtliches ZDF oder ARD, dann gehe ich ganz naiv davon aus, dass das auch irgendwo Wirklichkeitsabbildung sein muss, was mir ein öffentlich-rechtlicher Sender vorspielt. Ist das tatsächlich naiv?
Naja, als Literaturwissenschaftlerin muss ich sagen, dass dieser Anspruch und der Duktus der Realitätsabbildung gewissermaßen naiv ist. Jede Form der Repräsentation, des Zeigen von etwas ist geprägt durch die Sichtweise derjenigen, die dort präsentiert. Ein Künstler gibt ja immer ihre eigene Note dazu. Von daher ist es subjektiv gefärbt, aber natürlich ist es jetzt nicht durchweg erfunden. Und genau da setzen wir an, um uns zu fragen, wie wird Armut in den unterschiedlichen Medien, sei es nun Film, sei es Roman, sei es ein Comics, wie wird es jeweils dargestellt? Nach welchen Modi der Darstellung werden hier vorgenommen? Und das ist, wie gesagt, ein Feld, was neu ist, was aufregend ist, was faszinierend ist, weil es sozial relevant ist und trotzdem die Kompetenzen von der Kulturwissenschaft idealiter da einfließen können.
Nun glaubt man ganz generell vermutlich dem Fernsehen weniger als zum Beispiel einem Buch. Müsste ich also, wenn ich mich richtig informieren möchte, ein Buch aufschlagen oder sind das eben auch wieder nur subjektive Eindrücke und Wörter geformt von einem Autor, die das Ganze lenken?
Wenn Sie sagen Buch, dann müssen wir natürlich unterscheiden, ob es ein fiktionaler oder ein nicht fiktionaler Text ist. Und einen nicht fiktionalen Text, sondern eine Dokumentation, haben wir natürlich genau den Anspruch. Und das Buch im Vergleich zum Film hat mehr Renommee und Autorität. Aber es ist ja auch spannend in solchen, und leider sind es immer noch sehr wenige Fälle, wenn Armut zum Gegenstand eines fiktionalen Textes wird. Wie lässt sich das denken, wenn die Handlung oder der Protagonist in einem Milieu lebt, das sozusagen der Unterschicht angehörig ist? Das sind ja meistens Welten, die uns als mehr oder weniger wohlsituierte oder Mittelschichtszuhörer, Leserinnen verschlossen bleiben. Und da spielt natürlich die Kategorie der Alterität auch noch eine große Rolle. Wie nehme ich das wahr jenseits oder über die Klassenschranken hinweg?
Und wie nehme ich das wahr? Ist es so, dass Armut tatsächlich immer stigmatisiert wird? Also ich kenne das aus der Berichterstattung, besonders aus Deutschland, dass es oft heißt, bei uns kann keiner wirklich arm sein. Bei uns kann man immer irgendwie leben. Es gibt ja das Sozialsystem. Also ist das schon so, dass wir eigentlich die Armut immer als Negativbeispiel, als ganz was Schlimmes darstellen und selber eigentlich davon ausgehen, dass sowas bei uns nie passieren könnte?
Na, ich glaube, in Deutschland geht jetzt keiner davon aus, dass es hier nicht passieren könnte. Es gibt ja die Fakten und es gibt auch die Reportagen und wir können uns schon auch ein Bild davon machen, wie es gewissen, auch beispielsweise alleinerziehenden Müttern geht, die aus bildungsfernen Schichten kommen. Das ist de facto nicht leicht. Und in den USA ist aber auf das, was Sie anspielen, natürlich noch mal drastischer. Aufgrund der Ideologie des sogenannten amerikanischen Traums geht man ja davon aus, dass es jeder schaffen könnte, wenn er oder sie nur wolle. Und genau diese Vorstellung evoziert dann, dass die Betroffenen ein gewissermaßen Schuldgefühl haben oder auch ein Gefühl des eigenen Scheiterns. Und dadurch wird natürlich die Unsichtbarkeit der Armut seitens der Betroffenen verstärkt, weil man schämt sich dafür. Andererseits ist es für die Mittelschicht natürlich auch immer gewissermaßen tabu oder etwas, das man ja versucht zu vermeiden tunlichst, weil es unmittelbar mit dem Scheitern und der eigenen Minderwertigkeit zu tun hat.
In Deutschland ist es also weniger das eigene Scheitern. In Amerika ist das ein sehr viel präsenteres Thema. Aber könnte man dann nicht auch sagen, wenn so diese Self-Made-Man-Mentalität doch noch am Ende steht, dass auch jeder die Hoffnung hat, dass es wieder wird?
Klar, selbstverständlich. Diese Form der Selbstlüge, die gibt es immer. Und viele, also es gibt Umfragen, die besagen, dass die meisten in der Unterschicht sich selber als Mitglieder der Mittelschicht wahrnehmen. Das ist genau dieses Phänomen, auf das Sie ansprechen, dass man sich das nicht eingesteht und dass wir fern sind von den Zeiten, wo Marx irgendwelche Revolutionen des Proletariats aufgerufen hat, wo man sich selber als unterdrückt wahrnimmt. Die meisten Menschen, die das zwar erleben und mit weniger als 800 Euro oder Dollar im Monat auskommen müssen, begreifen es nicht und versuchen sich auch deshalb meistens nicht politisch zu engagieren.
Das heißt aber doch, dass zum Beispiel, wenn wir schon bei den puritanischen Mentalitäten sind, auch Gott eine relativ große Rolle spielen müsste. Also ich kenne das auch von ganz extremen Puritanern, die dann sagen, es ist auch eine Strafe Gottes, wenn man irgendwo versagt und sein Glück nicht findet. Ist das in Amerika tatsächlich noch aktuell?
Ja, die Religion spielt eine große Rolle, wissen Sie, auch im Wahlkampf jetzt wieder und innerhalb der Tea Party und so weiter, das ist gar keine Frage. Aber ich denke, angesichts der momentanen Situation und auch der journalistischen Debatten über die Auswirkung der Finanzkrise, und auch wenn Sie jetzt diesen Film von Cronenberg, Cosmopolitan, anschauen, der diese Woche anläuft, es gibt langsam ein öffentliches Bewusstsein in breiten Teilen der Bevölkerung, dass da etwas ganz gehörig schief geht. Jenseits von Gottes Glauben und sonst was ist es klar, dass 1% der Bevölkerung, die CEOs und die Bosse und die Finanzbanker, absahen, verfroren und die anderen ja im Regen stehen.
Das heißt, es ist schon auch so, dass wir hier in Deutschland, wir schimpfen immer, die Banker sind schuld, die Wirtschaft ist schuld, der Kapitalismus ist schuld und auch die Amerikaner übernehmen das sozusagen oder haben das Gefühl, dass jetzt tatsächlich auch ein bisschen was anderes noch schief läuft, abgesehen von Gott.
Ja, die Wirtschaft läuft schief. Dass dieses Bewusstsein ist auch ein neues Bewusstsein, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Die Rolle Gottes, das wird unterschiedlich eingeschätzt, aber es ist einige Faktoren gibt, die zusammenkommen, weshalb man nicht mehr eine Demokratie hat, die darf zum Wohle des Volkes dient.
Und trotzdem ist ja Präsident Barack Obama mit seiner Krankenversicherung doch auch auf ziemlich sture Schädel gestoßen und hat da auch sehr, sehr viele Gegner gehabt und muss da jetzt auch immer noch weiterhin Kritik einstecken. Also ist das jetzt für die Amerikaner offensichtlich noch nicht die beste Lösung, oder?
Na gut, erstmal hat er ja diese Debatte gewonnen und er konnte es durchsetzen, das will schon mal was heißen, aber aus europäischer Sicht ist es natürlich gewissermaßen lächerlich geradezu, dass diese Debatte überhaupt so hitzig geführt wurde. Also von daher sieht man schon, wie schwer es jemand wie Obama hätte, eine Form des New Deals, wie sie in den 30er Jahren in den USA eingeführt wurde, also eine sozial gerechtere Verteilung, nicht nur was das Gesundheitswesen anbelangt, sondern auch was das Sozialwesen anbelangt, durchzusetzen.
Nun sind wir in Deutschland immer besonders fix auf Statistiken sozusagen beharrend, wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung die Kinderarmut in Deutschland jahrelang zu hoch eingeschätzt hat, einfach nur aufgrund eines Rechenfehlers die Bundesregierung da falsch beraten hat, dann sind wir vielleicht auch die Falschen, die den Amerikanern Tipps geben sollten. Aber auf was können wir uns denn dann tatsächlich verlassen, wenn wir Gesellschaften analysieren, wenn es die Zahlen nicht sind, wenn es die Bilder nicht sind und die Wörter nicht sind, müssen wir hin und uns selber ein Bild machen?
Nein. Also erstens, Sie sagten, wenn es die Bilder nicht sind und die Texte nicht sind, ich würde sagen, die sind es. Da kann man ansetzen. Mit Datenerhebungen kann man lügen, das wissen wir alle. Statistiken sind nicht verlässlich, aber es gibt schon auch eine Wahrheit jenseits der Zahlen, die man auch nicht von da vom Tisch wischen kann. Also es ist schon, jeder, der zum Beispiel in den USA gewesen ist, sieht es. Es ist sichtbar auf den Straßen und es wird auch in gewissen Kultur Leistungen und Kunstwerken zum Ausdruck gebracht. Also das ist tatsächlich etwas, was, wie ich glaube, auch in der Zukunft im 21. Jahrhundert einen immer größeren Raum einnimmt. Wenn Sie zum Beispiel solche, wie ja auch im Moment ja noch als Fantasie deklarierte Produktionen wie Hunger Games anschauen, wo also der Klassenkampf drastisch ist, das scheint im Moment eine Dystopie. Aber wer weiß, wie es in 20, 30 Jahren aussieht, wenn die gesamte globale Wirtschaft immer weiter in den Keller geht, wenn soziale Gerechtigkeit schwieriger ist durchzusetzen und sich dann diese Einkommensschere noch mehr auseinandergeht.
Kunst und Kultur geben also durchaus Aufschlüsse über die Armut und auch darüber, wie sie in der Gesellschaft wahrgenommen wird. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Professor Lemke.
Bitte sehr.
Frau Professor Sieglinde Lemke hat uns berichtet von der Armut und den Armutsdarstellungen, denen wir täglich ausgesetzt sind. Wer sich für dieses Thema detaillierter informieren möchte, der ist natürlich ganz herzlich eingeladen von der Anglistik der Uni Freiburg am 12. und 13. Juli die Vorträge der internationalen Tagung rund um die Wahrnehmung und Darstellung von armen Menschen in Amerika zu besuchen. Ihr hört Echo FM, das Uniradio für Freiburg.